Und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddis, Muddis und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ich habe vorab ein kleines Anliegen. Und zwar, wenn euch Babylicious gefällt, wenn euch gefällt, dass ich jede Woche mir Themen überlege für euch, wenn ich euch mitnehme auf die Reise als Zweifachmama, ja, wenn euch einfach das, was ich hier mache, gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr Babylicious hört, schenkt. Das hilft mir einfach in der Sichtbarkeit, das hilft mir im Ranking, dass ich mit Babylicious einfach noch mehr Mamas oder schwangere Frauen erreiche oder noch mehr Eltern. Und ja, damit macht ihr mir einfach eine Riesenfreude. Es ist ein kleiner Klick für euch auf Spotify. Müsst ihr bloß Sterne anklicken. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich aber auch auf Apple Podcast mir was dazu schreiben zum Podcast. Da freue ich mich auch mega drüber. Aber wie gesagt, das ist einfach für mich ein Herzensthema hier, dieser Podcast. Ich mache den für euch kostenlos und möchte euch da einfach einen Mehrwert bieten und freue mich dann natürlich riesig, wenn ich von euch was Kleines zurückbekomme in Form von einer Bewertung. So, um was wird's heute gehen? Heute wird's, wie ihr es vielleicht im Titel gesehen habt, um das Thema Trotzphase gehen, Autonomiephase und wie man damit auch liebevoll umgehen kann mit dieser, ja, doch sehr herausfordernden Phase. Leute, ihr könnt mir glauben, unser Sohn ist jetzt 28 Monate. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir stecken aktuell voll drin. Plus, dass wir noch ein kleines, 9 Monate altes Baby hier zu Hause haben. Unseren kleinen, unseren Mini. Ja, das ist eine Kombination, die ist echt crazy. Die ist anstrengend, die ist herausfordernd, die ist aber auch natürlich wunderschön. Das möchte ich eh ohnehin vorab sagen. Die Trotzphase bzw. die Autonomiephase, das ist eine sehr, sehr anstrengende Zeit, aber sie hat natürlich auch sehr, sehr viele schöne Seiten. Man sieht halt immer irgendwie eher dann die Anstrengung anstatt das Schöne, aber da muss man manchmal auch gucken, dass man einfach seinen Blick wieder in die richtige Richtung bekommt. Zu dem Thema habe ich mir heute wieder, eigentlich wären es 2 Gästinnen gewesen, eingeladen. Und zwar sind es Buchautorinnen von dem gleichnamigen Buch, wie auch der Titel der heutigen Folge ist. Und heute hört ihr eine der Buchautorinnen, nämlich die Barbara. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und im Gespräch mit Barbara und hoffe, ihr könnt euch einiges für euren Alltag als Familie davon mitnehmen. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin und zwar die Barbara Weber. Hallo Barbara.
Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Eigentlich wärst du ja mit deiner Kollegin, mit der anderen Buchautorin hier mit am Start. Die ist jetzt leider verhindert, aber ich freue mich trotzdem, dass du heute mit dabei bist.
Ja, ich halte die Stellung für uns beide.
Richtig schön. Ja, möchtest du dich einmal kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Barbara Weber-Eisenmann. Ich habe zusammen mit der Lisa Wurzburg das Buch Liebevoll durch die Trotzphase geschrieben, erschienen beim Humboldt Verlag. Ich bin Mama von einer 2-jährigen Tochter, die auch gerade mitten in der Autonomiephase ist, so wie es ja eigentlich besser und schöner formuliert heißt. Und vom Beruf bin ich Pädagogin. Habe lange als Kita-Leitung gearbeitet, arbeite jetzt an einer Grundschule und leite da den Ganztagesbereich und habe nebenbei auch Pepis gegründet. Da berate ich Eltern mit Kindern, vor allem in der Autonomiephase und aber auch Fachkräfte in Kitas, wie sie bindungs- und bedürfnisorientiert mit den Kindern arbeiten können. Genau, das bin ich.
Richtig schön. Ja, und ich bin tatsächlich auch durch einen anderen Podcast auf euch aufmerksam geworden, auf dich und die Lisa, weil ich da euch einfach auch im Interview gehört habe zum Buch von euch. Mhm. Das Jahr heißt Liebevoll durch die Trotzphase, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Und das hat mich einfach so angesprochen, dann dachte ich mir, jetzt muss ich mir auf Instagram gucken, wer sind die 2 Damen? Und mal fragen, ob ihr nicht auch Lust habt, bei mir im Podcast zu sein, weil bei uns ist ja gerade auch dieses Thema Autonomiephase total aktuell. Mhm. Und es fordert uns als Eltern so krass. Und deswegen freue ich mich einfach, dass wir heute darüber sprechen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Und die Autonomiephase ist ja auch eine sehr schöne und eine sehr bereichernde Zeit, auch eine sehr anstrengende Zeit, sowohl für Eltern, aber auch für die Kinder. Und das war so ein bisschen auch die Intention von uns, dieses Buch zu schreiben, weil wir einfach viele Familien in unserem Alltag in der Kita, also Lisa kommt auch aus dem Kita-Bereich, begleitet haben in dieser Phase. Und daraus ist dann eben die Idee für das Buch entstanden auch.
Ich muss auch gestehen, bevor ich Kinder hatte, habe ich mich gar nicht so krass mit diesem Thema Autonomiephase beschäftigt. Und auch nicht, dass es mich so fordern kann. Aber dazu nachher mehr.
Ich glaube, das hat niemand. Das weiß man dann tatsächlich erst, wie es wirklich ist, wenn man drinsteckt. Und Autonomiephase ist ja auch nicht gleich Autonomiephase. Jedes Kind ist ja da auch anders. Ja, manche sind da lauter, manche sind leiser. Es gibt auch Eltern, die sagen, ja, war wohl auch irgendwie in der Autonomiephase mein Kind, aber eigentlich habe ich es gar nicht so wirklich wahrgenommen. Also das gibt's auch, das eher selten.
Oh, die beneide ich ein bisschen. Das ist wahrscheinlich.
Aber es kommt auf,
ja? Das ist wie mit allem, es ist wahrscheinlich individuell. Und ja, wie mit dem Zahnen oder sonstigen, da heißt es auch bei manchen, ach, das hat mein Kind gar nicht gemerkt, wo ich mir auch denke so. Okay.
Genau. Aber drin sind sie alle. Am Ende des Tages sind sie, also alle Kinder laufen durch diese Phase. Wie gesagt, die einen halt intensiver oder spürbarer und die anderen halt eher leiser. Aber ich glaube, das Beispiel mit dem Zahnen war gerade ganz gut. Manche, die laufen da so durch und man merkt so an der einen oder anderen Stelle mal. Und manche haben da richtig drunter, ja, fast schon zu leiden oder damit zu kämpfen. Und ja. So,
ja,
ist
das
halt.
Stimmt.
Jedes Kind ist da individuell und anders einfach.
Ja, jetzt hast du gerade schon angesprochen, jeder kommt in die Autonomiephase. Und da komme ich eigentlich auch schon zu meiner ersten Frage. Ab wann, also es hat mir auch eine Hörerin geschrieben, ab wann startet denn die Autonomiephase? Gibt es da irgendwie so einen Anhaltspunkt, wo man sagen kann, ab da, Obacht?
Ja. Also so roundabout, das haben wir auch im Buch geschrieben, als Vorphase haben wir es so ein bisschen beschrieben, so ab dem 18. Lebensmonat beginnen die Kinder langsam festzustellen und zu entdecken, oh, warte mal, ich bin jetzt nicht Teil von Mama, oh, ich habe eine eigene Autonomie, also einen eigenen Willen auch, das sind so die ersten Anfänge. Ich würde mal sagen, so die Hochphase von der Autonomiephase ist so zwischen 2 und 3 und 4, das ist so die Hochphase der Autonomiephase. Kann aber auch noch mit 5 und 6 sein. Also unser Buch richtet sich jetzt an Eltern zwischen, ja, ab 18 Monate bis 5, 6. Genau.
Ja, also ich habe ja auch schon mit meinem Mann das halbe Buch tatsächlich von euch durch und es ist schon mal sehr hilfreich. Vor allem ist es auch so hilfreich, weil man, finde ich, so viele Geschichten auch so ein bisschen so von anderen hat oder so Fallbeispiele, wo man sich dann wiedererkennt, wo man denkt, ah, okay, und so könnte ich das dann machen. Wenn jetzt mein Kind, also bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, unser Kleiner, der steht immer um 6 Uhr morgens an der Tür, also wir stehen ja meistens gerade schon um 5 Uhr auf, dann steht er um 6 an der Tür und sagt die ganze Zeit Bagger, Bagger, Bagger. Mehr kommt da noch nicht so raus bei unserem Kleinen und da will er einfach wieder den Bagger anschauen gehen. Wenn ich morgens dann um 6 Uhr sage, nee, das ist noch zu früh, wir gehen ein bisschen später einfach unsere Morgenrunde machen, dann kann es einfach schon sein, dass ich damit total den Wutausfall bei ihm auslöse, dass ich sage, jetzt noch nicht. Wie geht man denn am besten bedürfnisorientiert in so einem Moment um? Weil im Endeffekt hat er ja in dem Moment den Wunsch, rauszugehen. Ist es dann schon ein Bedürfnis oder ist es nur ein Wunsch? Weißt du, wie ich meine? Also ist es dann so, dass ich dann nicht bedürfnisorientiert bin, wenn ich sage nein?
Also erstmal du hast was ganz Wichtiges angesprochen, der Unterschied zwischen Wunsch und Bedürfnis. Das ist ein riesengroßer Unterschied und klar, Bedürfnisse sollte man relativ schnell befriedigen, wobei es auch da Bedürfnisse gibt, die auch mal kurz warten können. Wünsche müssen jetzt nicht sofort und unbedingt erfüllt werden, vor allem wenn es einfach für dich als Mama oder Papa einfach gerade auch nicht darstellbar ist. Wichtig ist es in dem Moment, das Kind einfach ernst zu nehmen. Ja, also einfach auch mit ihm in Kommunikation zu gehen, in die Beziehung zu gehen, zu sagen, ich verstehe, dass du jetzt um 6 gerne schon die Backe angucken möchtest, aber Mama möchte jetzt einfach noch schlafen oder Mama möchte noch nicht rausgehen. Das kannst du natürlich je nach Alter des Kindes, das ist natürlich unabhängig, ein bisschen abhängig davon, wie du mit dem Kind dann kommunizierst. Ja, oder du kannst vielleicht eine Alternative finden und sagen, wir können jetzt noch nicht rausgehen, der Backer schläft vielleicht auch noch. Oder die Männer, die dann den Backer fahren, wenn er sich bewegt, wenn das Tolle ist, die sind noch gar nicht da, aber wir können vielleicht ein Backerbuch angucken. So.
Ja, also versuchen wir es tatsächlich dann auch immer irgendwie, das dann, ja, da drum rumzukommen, aber manchmal, ja. Manchmal klappt es auch nicht so.
Nee, klappt auch nicht, weil das ist ja tatsächlich, dein Kind hat jetzt die Uhrzeit nicht im Kopf. Ja? Mhm. Dein Kind ist wach und versteht noch nicht so genau, okay, ich kann jetzt um 6 Uhr nicht rausgehen oder ist vielleicht jetzt einfach zu kalt oder ist jetzt einfach doof für Mama, sondern da ist jetzt einfach der Wunsch da oder das Bedürfnis und freut sich jetzt so auf diesen Bagger, weil es einfach so was Tolles ist. Und dann kommt die Mama und sagt, nun. Und es ist natürlich erstmal frustrierend oder traurig oder schade oder auch enttäuschend, ja. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, das Kind da eben nicht alleine dastehen zu lassen, zu sagen, nee, machen wir jetzt einfach nicht, sondern wirklich auch versuchen, altersgerecht eben zu begründen und zu sagen, wir können das vielleicht später machen. Also das Kind da einfach gut mitnehmen, ja. Und es ist ganz wichtig, dass man nicht unbedingt jeden Wunsch oder jedes Bedürfnis sofort erfüllen muss. Es geht ja auch im Alltag oft gar nicht. Aber dieses Kind in dem Wunsch oder im Bedürfnis zu sehen und wahrzunehmen, das reicht ganz oft, dass das Kind sich halt zumindest ernst genommen fühlt.
Jetzt hast du ja gerade auch so ein bisschen gesagt, man soll dann altersgerecht gucken, dass man es ihm vielleicht erklärt oder sagt, warum es jetzt nicht geht. Ich tue mich manchmal schwierig. Also wie gesagt, unser Kleiner, der spricht jetzt mit seinen 2 Jahren leider noch nicht so viel. Das heißt, da kommt auch nicht so viel Feedback. Klar, man merkt es oft in der Reaktion dann. Weißt du, wie kann ich ihm das jetzt erklären? Wenn ich sage, du, wir können jetzt noch nicht raus, es ist kalt, dann kann es ja trotzdem oft in Situationen sein, dass er das trotzdem kacke findet, dass ich das jetzt sage und dann vielleicht trotzdem seinen Wutausbruch bekommt. Also gibt es da irgendwie eine Regel, wie man es noch besser machen kann, dass ich jetzt nicht nur sage, du, draußen es ist kalt, wir können jetzt nicht raus, und denke, dass ich es mir egal, mir ist vielleicht nicht kalt, oder? Ja. Ich weiß ja nicht, was in dem kleinen Köpfchen vorgeht.
Ja, also du wirst es ihm nicht besser erklären können, weil er wird es mit seinen 2 Jahren einfach noch nicht in dem Ausmaß umreißen können, sage ich jetzt mal. Aber du kannst ihn dadurch begleiten. Es ist auch wichtig, dass Kinder auch eine Wut spüren dürfen oder eine Enttäuschung spüren dürfen, ja. Und ihm das Gefühl zu geben, zu sagen, nee, wir machen das jetzt nicht, aber Mama ist jetzt trotzdem da, wir können ein Buch angucken, ja. Und ich bin trotzdem da, auch wenn du jetzt wütend bist, dann ist es dein gutes Recht und du darfst jetzt auch wütend sein. Ich kann es auch total verstehen, dass dich jetzt das frustriert. Wir gehen zwar trotzdem nicht raus, aber ich sitze hier. Guck mal, und wenn du vielleicht, also bei meiner Tochter, die ist auch 2, haben wir das auch. Also es ist nicht so, nur weil ich ein Buch drüber geschrieben habe, habe ich die Situation nicht. ich habe sie auch. Und da ist es dann ganz arg oft so, dass sie trotzdem halt dann wütend wird, auch wegen solchen Situationen. Sie will das dann unbedingt um diese Uhrzeit und so. Und ich versuche ihr dann eine Alternative zu bieten. Sie versteht es natürlich auch noch nicht so in dem Zusammenhang alles. Und ich bin dann aber da. Ja. Und ganz oft veräppt dann der Wutanfall. Und ich sitze dann einfach oft da und sage, magst du herkommen? Manchmal sagt sie nie nicht. Und manchmal kommt sie dann und dann kuscheln wir einfach noch zusammen. Dann hat sie zwar trotzdem nicht das bekommen, was sie wollte in dem Moment, was einfach nicht möglich war, aber sie war nicht allein damit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig an der Stelle.
Ja, ja. Jetzt hast du ja auch gerade gesagt, so mit dem Wutanfall, ich tue mich auch oft schwer, wenn wir dann so voll im Wutanfall stecken, oder der Kleine besser gesagt, ich dann weniger, ihn da so zu begleiten, weil ich weiß manchmal nicht, ist es besser, ihn jetzt abzulenken, wenn er da voll drin ist? Ist es besser, ihn jetzt da durchgehen zu lassen und einfach mit dabei zu sein? Weil bei unserem Sohn ist es einfach so, wenn der wütend ist, dann rennt der weg, dann rennt der meistens ins Bad oder irgendwo hin, wo er alleine sein kann, dann versteckt er sich. Und oft, wenn ich dann komme, weil oftmals in Büchern steht dann oft, ja, dann gehen sie zu ihrem Kind und dann seien sie einfach bei ihm. Bei ihm ist es eher so, dass es ihn noch wütender macht. Wo ich mich dann auch manchmal so frage, so, okay, eigentlich steht es jetzt in einem Buch vielleicht so und so, habe ich probiert, findet er jetzt aber nicht gut. Also da ist halt auch wahrscheinlich wieder diese individuelle Unterscheidung, wo ich dann aber auch manchmal echt mich hilflos fühle und so denke, so, was mache ich jetzt? Also er mag keine Nähe, er möchte nicht auf den Arm genommen werden, da strampelt er sich los, er möchte nicht mal, dass ich bei ihm bin, er schmeißt dann vielleicht auch die Tür im Badezimmer zu. Wie viel Freiraum gebe ich ihm, ohne ihn alleine zu lassen?
Also ich glaube, du hast gerade auch schon was Richtiges gesagt. Er möchte das dann nicht, diese Nähe und dieses Kuscheln dann. Ja? Er braucht das in dem Moment nicht. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig zu gucken, was braucht mein Kind in dieser Situation? Und das kann, und das schreiben wir auch in dem Buch, was bei deinem Kind funktioniert, kann beim Nachbarskind nicht funktionieren. Oder was beim Nachbarskind funktioniert im gleichen Alter, kann bei deinem Kind gar nicht funktionieren. Und manchmal ist auch so, was heute bei meinem Kind funktioniert, kann morgen schon wieder völlig gar nicht funktionieren. Ja. Also es ist wirklich so ein bisschen Trial and Error. Und es ist ja bei uns Erwachsenen auch so. Ja, was mich heute vielleicht runterbringt, wenn ich wütend bin, funktioniert morgen vielleicht gar nicht. Und ich glaube, das ist wirklich die Kunst, Und auch die Herausforderung, dann wirklich zu gucken, was braucht mein Kind in diesem Moment. Ja, und wenn dein Kind in dem Moment keine Umarmung braucht, sondern sich wirklich ins Bad verstecken möchte und da einfach die Ruhe braucht, dann gib ihm das. Ja, dann braucht es in dem Moment halt das, um runterzukommen. Wenn es die Tür aufmacht, bist du da. Ja, also du sagst ihm das vielleicht auch. Ja, das mache ich zum Beispiel bei meiner Tochter ganz sag oft, dass ich sage, pass mal, ich sitze mich jetzt hier hin und ich gehe auch raus. Also Türen knallen haben wir hier schon auch. ich bin da. Ich sitze jetzt hier vor der Treppe meinetwegen oder auf der Treppe vor der Badezimmertür. Ich bin da. Das heißt, wenn du soweit bist, dann kannst du rausgehen. Ja. Ich glaube, schwierig ist in dem Moment, weil du gesagt hast, mit wann lasse ich ihn alleine, ist so dieses dann spinne ich halt aus und ich gehe jetzt aber, ja, und dann bist du auch weg, wenn die Tür aufgeht. Ja, ich glaube, das ist dann ein, also das überfordert die Kinder dann und das ist auch kein zugewandtes Miteinander dann, Also, aber ich respektiere das, was du gerade brauchst, ja, du brauchst jetzt deine Ruhe und dann gebe ich dir die, wenn das dir hilft, runterzukommen. Und dann kann man ja grundsätzlich auch mal gucken, was hilft dir denn sonst noch, ja, also hilft dir wirklich gerade dieses Türknallen oder Tür zu machen oder dieses Alleinsein, hilft dir ein Wutball zum Beispiel, hilft dir wo soll Mami denn stehen? Ja, also einfach versuchen, da gemeinsam eine Lösung zu finden. Was kann dir helfen? Ist mit zwei natürlich ein bisschen schwieriger als jetzt mit vier. Einfach von der Kommunikation her. Aber du siehst es ja selber, auch Zweijährige können das eigentlich ganz gut zeigen, was sie gerade in dem Moment brauchen oder was halt nicht.
Ja. Manchmal merkt man auch, finde ich, in so den Wutausfällen von den Kleinen so richtig, er macht dann immer mit seinen Händen so selber rum und dann merkst du richtig, wie er wütend ist und wie es gar nicht raus kann. Also es tut mir manchmal dann so von Herzen leid. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, mit so einem Wutball oder so. Oder ich habe ihm auch schon mal ein Kissen gegeben, habe ihm gezeigt, komm, hau da drauf und lass da deine Wut raus. Aber das ist bei uns noch schwierig. Also so diese ganzen, wie nennt man das? Ja, Situationen, die man da vielleicht dann erschaffen könnte, künstlich als Eltern. Ich tue mich da echt noch schwer. Oder Henning auch, also mein Mann auch, dass wir ihm da eine Möglichkeit bieten, das rauszulassen, so dass es für ihn auch passt.
Ja, also das ist auch wirklich ein Herantasten und auch ein Kennenlernen. Ja, also ich meine, das ist Klassiker, diesen Wutball, den haben wir jetzt nicht erfunden. Ja. Der hilft manchen Kindern und manche Kinder werfen diesen Wutball wütend weg, weil sie denken, wir
ich glaube, so wäre es bei uns.
was soll ich jetzt mit dem? das ist wirklich so ein Rantasten. Was braucht dein Kind? Also bei uns war es vor kurzem so, wenn sie wütend ist, dann strampelt sie auch ganz arg und dann schmeißt, also egal, was ihr da gerade vor die Quere kommt, wird dann halt durchs Zimmer geworfen. Und bei manchen Sachen sage ich halt, nee, finde ich doof, möchte ich nicht, weil es kann kaputt gehen oder wie auch immer. Und möchtest jetzt aber strampeln und dann sind wir aufs Bett und dann hat sie da gestrampelt. Bei ihr hat es in dem Moment funktioniert, dass sie dann mit ihren Füßen aufs Bett einhauen durfte und auf die Matratze. Ja. In dem Moment hat es funktioniert. Kann sein, dass es beim nächsten Wutanfall halt nicht mehr funktioniert. Also ich denke, okay, aber ich will jetzt was anderes machen in dem Moment. Also es ist wirklich ganz viel ausprobieren und sich auch ganz viel auf Neues einlassen. Man braucht so eine große Schatztruhe und so eine Schatzkiste mit Ideen, was man anbieten kann. Und manchmal ist es auch einfach so, es hilft nichts. Es gibt nichts aus der Schatzkiste. Und dann ist es auch okay, wenn das Kind jetzt einfach den Wutanfall hat, ohne Ablenkung, ohne Alternative bieten, sondern einfach, irgendwann wird er sich beruhigen und irgendwann wird er von selber dann auch wieder kommen und sagen, jetzt ist vorbei. Also im übertragenen Sinne.
Ist es im, kann man jetzt eigentlich sagen, dass so ein Wutanfall durchlebt werden muss oder kann man da schon manchmal auch ablenken? Weil es gibt ja auch Situationen, da sind die dann noch nicht so ganz tief in dem Wutanfall drin oder in diesem Wutausbruch, dass man das als Eltern noch irgendwie umschiften kann, dass man sagt, komm, wir gehen jetzt doch einen Bagger angucken. Also wenn es jetzt, wenn jetzt vielleicht nicht das Thema ist, nee, wir gehen keinen Bagger angucken, sondern wenn aus einem anderen Grund entsteht ein Wutanfall und dann schaffe ich es ja, indem ich sage, komm, wir gehen raus, den Wutanfall zu unterbrechen. Ist es gut oder tue ich den dann quasi nur hinten anstellen, den Wutanfall, und irgendwann kommt der doch raus?
Ja, also grundsätzlich ist es schon gut, wenn man das Kind durch die Emotionen gehen lässt, ja, weil so lernen sie die Emotionen zu spüren, so lernen sie auch unterschiedliche Emotionen zu spüren. Ja, wie fühlt sich Wut an, wie fühlt sich Trauer an, wie fühlt sich Frustration an? Bin ich jetzt wütend, weil ich einfach bocksauer bin auf irgendwas, oder er äußert sich jetzt als Wut, aber eigentlich bin ich ziemlich traurig, dass ich das jetzt nicht machen darf zum Beispiel. Also grundsätzlich schon gut, die Kinder da durchgehen zu lassen. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, im Alltag wird es immer wieder Situationen geben, wo du dein Kind auch einfach ablenkst, weil du gar nicht im Moment die Möglichkeit hast, die zeitliche Möglichkeit, weil du auch zur Arbeit musst oder wie auch immer, oder dein Kind vielleicht auch in einer Gefahrensituation ist, auf der Straße oder so. Da wirst du dann auch im Alltag auf Ablenkung zurückgreifen und das ist auch in Ordnung. Ja? Wenn du es zulassen kannst in dem Moment, weil auch du es nervig schaffst, das ist ja auch so eine Komponente. Ja. Ja? Manchmal geht es einfach nicht, das Kind dadurch zu begleiten, weil man sonst selber Plastik explodiert. Dann ist es völlig legitim, auch eine Ablenkung zu bieten. Ja? Aber grundsätzlich, also wenn beides da ist, sage ich jetzt mal, dann ist es in Ordnung. Und aber wichtig ist eben auch, dass das Kind eben auch durch die Emotionen gehen darf.
Das heißt, als Strategie für mich als Mama, um nicht selber mal die Nerven zu verlieren, wenn ich vielleicht schlecht geschlafen habe, dann Kopfschmerzen habe und irgendwie nicht richtig im Tag angekommen bin, dann kann ich auch mal sagen, ich gucke, dass ich mich da so ein bisschen durchschlänge mit meinem Kind und nicht jeden Wutanfall oder jeden Wutausbruch mitnehme.
Ja, absolut, weil es ist auch wichtig, dass du einfach auch gestärkt bist. Ja, also du kannst nicht für dein Kind da sein, wenn du selber am Limit bist.
Ja.
Das funktioniert nicht. Das ist schöne, eine schöne Blase, sage ich jetzt mal, dass es immer und immer funktioniert, aber die Realität ist einfach eine andere. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Und das sagt ja auch die Bedürfnisorientierung, dass es nicht nur um das Bedürfnis des Kindes geht. Das ist ja so eine Mehr, ne? Oder so Vorurteile, die da ganz oft da sind, wenn wir über Bedürfnisorientierung sprechen, dass nur das Bedürfnis des Kindes immer im Fokus steht. Nee, es sind die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern. Ja, und dann ist es auch ganz wichtig, dass du da bei dir bleibst. Natürlich dein Kind trotzdem da zu sein. Klar, es gibt einen Unterschied. Klar, Kinder sind kleine Menschen, die sind abhängig von uns. Ja, die brauchen uns. Und trotzdem kann auch ein Kind mal kurz zurücktreten und einfach auf die Mama auch mal gucken oder einfach auch akzeptieren, die Mama braucht jetzt auch eine Pause. Und das ist auch das, was ich extrem wichtig finde, dass wir unseren Kindern eine Authentizität vorleben einfach. Dass man eben auch mal als Mama an den Punkt kommt, wo man sagt, ich brauche jetzt mal eine Pause. Ja, oder ich bin jetzt selber wütend. Ja. Oder ich bin also auf die Situation wütend. Oder diese Situation stresst mich. Also wir hatten die Situation vor kurzem, dass meine Tochter einen formidablen Wutanfall hatte. Mit Sachen werfen, mit Exkrementen in der Windelmaschine. Also wirklich übel. Und das war ein Tag, da war ich auch angeschlagen gesundheitlich. Und ich war so selber an einem Punkt, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, pass mal auf, die Mama muss jetzt mal kurz Pause machen. Ich mache jetzt hier das Badezimmer sauber, aber ich brauche jetzt kurz eine Pause und habe dann meinen Mann geholt und habe ihn gebeten, dann mit ihr zu sein und dann bin ich raus. Ich bin nicht einfach gegangen, also ich habe jetzt nicht hier so nach dem Motto, jetzt ist die Situation schwierig, jetzt lasse ich dich allein oder jetzt funktionierst du nicht so, wie ich es gerne hätte, jetzt geht die Mama. Das nicht, ich habe sie gesagt und habe gesagt, ich brauche jetzt mal kurz eine Pause. Und dann ist mein Mann mit ihr rausgegangen und das war dann auch okay. So. Und dann habe ich mich gesammelt und bin dann wieder zurück und ich bin ins Zimmer und dann haben wir uns erstmal so ein bisschen angeguckt, sie und ich, und dann kam sie aber irgendwann mal, dann war kuscheln und dann war okay. Also ist völlig legitim, da einfach auch für sich mal kurz einen Break zu machen, so sagen, puh, ich gehe jetzt nicht von dir weg, aber ich gehe aus der Situation.
Ja, das finde ich gut, was du jetzt gesagt hast, dass es bei bedürfnisorientiert nicht nur um das Bedürfnis des Kindes geht, weil das muss ich gestehen, ja, wir haben ja in der ersten Schwangerschaft von mir, mein Mann und ich, wir haben da super viele Bücher gelesen, auch über Bedürfnisorientierung. Und ich glaube, bei uns war das, bis wir dann Eltern wurden, so ein bisschen falsch verankert. Bis wir einfach gemerkt haben, hey, wir können nicht nur die Bedürfnisse unseres Kindes befriedigen oder zufriedenstellen, weil da fallen wir dann komplett hinten runter. Also das ist, glaube ich, gut, dass man sich das nochmal so als Eltern dann in den Kopf setzt, dass es auch um die eigenen Bedürfnisse geht.
Definitiv. Total. Also ich finde das auch so, also es ist bei vielen Menschen falsch verankert oder halt mit einer falschen Vorstellung verankert. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass man das einfach so ein bisschen gerade rückt. Ja, also das geht gar nicht, dass immer nur das Bedürfnis des Kindes im Fokus steht. Das würde auch einen ganz ungesunden Weg nehmen, wenn das Kind das im Prinzip von zu Hause aus so lernt. Ja, weil also auch in der Gesellschaft sind die Bedürfnisse aller wichtig. Ja, ja. Nicht nur das einer einzelnen Person. Also es wäre schlimm, wenn es so wäre. Und du musst eben als Elternteil auch ganz arg für dich selber sorgen. Und dann kann es eben sein, dass auch mal die Bedürfniserfüllung deines Kindes einfach hinter deiner Bedürfniserfüllung ansteht. Mhm. Und das ist Leben, ja, das ist der Alltag und das ist einfach Familienleben, dass es allen Familienmitgliedern gut geht. Natürlich, wenn ich ein neugeborenes Kind habe, ein Baby habe, dann und das weint vor Hunger, dann natürlich ist es meine Aufgabe, dann diesen Hunger zu stillen. Ja.
Ja.
Da kann ich nicht sagen, oh, ich habe jetzt aber eher das Bedürfnis und würde gerne was anderes erstmal machen. Ja, ist schon klar. Aber je älter das Kind wird, umso mehr kannst du deinem Kind das auch verbalisieren und sagen, ja, ich sehe, du hast jetzt Hunger, ich koche jetzt aber erst zu Ende oder ich mache jetzt erstmal das und das zu Ende.
Ja.
Und dann erfülle, also dann befriedige ich dein Bedürfnis, ja. Oder genauso gut auch zu sagen, ich brauche jetzt auch meine Pause und ich brauche jetzt einfach auch mal Zeit für mich.
Ja,
da können Kinder auch gut mitgehen, wenn man es einfach offen und transparent kommuniziert. Und das finde ich auch so wichtig, dass Kinder eben auch diese Grenzen kennenlernen von sich und aber auch von anderen. Und wir als Erwachsene müssen diese Grenzen ja selber erstmal erkennen und vorleben, damit unsere Kinder das überhaupt mal verstehen, dass es Grenzen gibt.
Ja, ich weiß noch, ich hatte neulich auch so eine Situation, da hatte ich beide Kids zu Hause und war einfach nervlich, auch schon angeschlagen, der Tag ist irgendwie beschissen gelaufen und dann gab es eine Situation, die hat mich dann irgendwie getriggert und dann musste ich voll weinen, auch vor meinen Kids. Also der eine, der ist jetzt 9 Monate, der hat es nicht so richtig mitbekommen oder wahrscheinlich schon, aber nicht in dem Ausmaß. Und der Große, das weiß ich dann noch, der hat mich ganz betröppelt dann angeschaut und da habe ich gesagt, ja, die Mama ist jetzt selber traurig, weil die Situation ist gerade blöd gelaufen und das hat mir gerade nicht gefallen und habe dann wirklich mal bewusst vor meinem Kind geweint, was ich bis dato eigentlich nicht gemacht habe. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie er doch dann irgendwie so, also es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber er war mitfühlend oder er hat es ganz anders aufgenommen, wie ich es jetzt dachte. Also das war total schön und er war dann auch ruhig und hat es dann so angenommen und ist dann auf meinen Schoß geklettert, wo ich auch dachte, okay, das ist jetzt irgendwie eine ganz eigenartige, aber auch schöne Situation, das auch mal so zu erleben, weil ich habe mir das immer nicht, ach, was heißt nicht getraut, ist vielleicht falsch, aber es kam nie so zu dieser Situation und dann bin ich vielleicht eher aus einer Situation rausgegangen, als jetzt wirklich mal kurz meinen Emotionen auch freien Lauf zu geben und es hat in der Situation aber irgendwie, ja, war das gut. Also echt verblüffenderweise, ja.
Ja, ich meine, wie sollen unsere Kinder auch lernen, dass es unterschiedliche Emotionen gibt, wenn wir sie von unseren Kindern vorhalten, die ganze Zeit. Ja. Ja, und ich denke, da ist auch Maß und Ziel, ne? So wie Dosis macht das Gift, das kann ich meinem Kind zumuten auch.
Ja.
Aber dass auch Mama mal traurig ist, dass Mama auch mal wütend ist, ja, das ist einfach ein authentisches Leben und also ich möchte meinem Kind schon vorleben, dass es unterschiedliche Emotionen gibt und wie man mit den Emotionen umgehen kann. Spätestens, wenn es dann älter ist und rausgeht in die Welt, wenn ich versuche, meinen Kindern vor allem zu schützen oder auch vor Emotionen zu schützen und so ein perfektes Bild vorleben möchte, wird es zusammenbrechen. Ja, weil es gibt kein, was ist auch schon perfekt. Ja, und jeder hat seine Sollbruchstellen und Kinder da altersgemäß mitzunehmen und auch Emotionen zu zeigen, finde ich sogar extrem wichtig. Mhm. Ja, und sie dann einfach auch mitzunehmen, zu sagen, schau mal, ich war jetzt einfach traurig oder ich habe mich jetzt geärgert, ich war jetzt wütend. Das passiert auch Mama. Und jetzt gucken wir, wie wir da jetzt einfach mit umgehen. Oder Mama guckt jetzt, wie ich damit jetzt umgehe. Ja.
Das stimmt. Ja, von der Traurigkeit mal weg und den Wutausbrüchen zu diesem Thema. Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben. Die hört sich, glaube ich, wahrscheinlich für dich als Profi ein bisschen komisch an, aber manchmal ist es ja so, wenn die Kinder sich so ausprobieren in ihrer Autonomiephase und die Fälle haben wir gerade auch zu Genüge, dann kommt es ja einem als Eltern, jetzt sage ich das aus meiner Sicht, manchmal schon vor wie eine Provokation, weil manchmal da probiert er sich so aus, dass er zum Beispiel was auf den Boden wirft, dann sage ich, du Lino, bitte mach das nicht, werf jetzt bitte das nicht auf den Boden, das geht sonst kaputt. Dann guckt er mich an, hebt es auf und wirft es nochmal auf den Boden. Also das fühlt sich ja für mich jetzt mal als Laie, als Eltern schon dann an wie eine Provokation. Also würde es jetzt ein Erwachsener machen, dann würde ich sagen, du provozierst mich gerade total. Aber jetzt sagt mir ja, Kinder provozieren nicht, die probieren sich aus.
Ja.
Ist es wirklich so? Also ist es wirklich nur ein Ausprobieren? Und ich glaube, das spreche ich für viele Eltern, dass die sich manchmal provoziert fühlen. Oder wenn die Kids dann dabei noch lachen oder grinsen, das ist ja... nagt schon an einem.
Dieses Gefühl, dass es als Provokation ankommt, kann ich total nachvollziehen. Ich immer denke, das hat die doch jetzt mit Absicht nochmal gemacht. Ja, und korrigiere mich dann aber und denke mir, nee. Also es ist tatsächlich so, dass Kinder wirklich erst ab einem Alter von 5, 6, 7 wirklich bewusst, ganz bewusst eine Handlung vollführen können, mit der Absicht auch zu manipulieren oder auch wirklich die Tragweite abschätzen zu können. Ja, da werden jetzt wahrscheinlich viele Eltern sagen, nee, nee, meine Tochter ist 3 und die weiß genau, was sie tut und so. aber es erscheint so, ja. Und natürlich weiß das Kind in dem Moment, oh, ich mache das jetzt nochmal und ich löse eine Reaktion bei Mama aus oder bei Papa aus. Und dann ist es aber nicht dieses, ich will dich jetzt bewusst ärgern und provozieren und dir was Böses, sage ich jetzt mal, und dich an den Rande des Nervenzusammenbruchs bringen, sondern ich will wirklich gucken, wo ist auch eine Grenze? Ja, wie weit kann ich denn tatsächlich gehen? Das ist ja auch spannend. Schaffe ich, kleiner Knirps mit 2 oder 3, schaffe es, eine Reaktion auszulösen, die so großartig ist und so eine große Welle, dass Mama da jetzt richtig in Rage gerät. Ja, das ist, ich kann das, ja, ich kann zaubern, so ungefähr. Okay. Also das ist ja, hat auch so ein bisschen was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Wie weit kann ich tatsächlich, also wo ist eine Grenze einfach auch? Und da kann man dem Kind natürlich schon klar auch eine Grenze aufzeigen und sagen, ich möchte jetzt nicht, dass du weiter mit dem Essen wirfst. Ja, weil dann ist das Essen auf dem Boden, wir können es nicht mehr essen oder es ärgert mich jetzt einfach, es stört mich nicht. Also immer in dieser Ich-Botschaft zu sein, das kann man durchaus machen, ja. Aber das ist erstmal wirklich dieses sich ausprobieren, auch Grenzen zu testen. Was kann ich auslösen und wie weit kann ich letztendlich gehen? Hört sich jetzt wie Provokation an, aber da ist wirklich dieses dahinter, was kann ich, was schaffe ich? Ja? Mal so ein bisschen abstrakt und dieses Lachen oder ins Gesicht lachen, wird oft als Auslachen noch empfunden oder als ins Gesicht lachen, also auch als Unverschämtheit, sage ich jetzt mal. Aber letztendlich ist es eine ganz große Unsicherheit auch bei Kindern. Ja, sie wollen ja gefallen und in dem Moment, wo sie lachen, haben sie schon unbewusst, also das hat Mutter Natur ganz gut eingerichtet, dieses Kindchenschema. Ja, ich lache, ich lächle. Also kann mir keiner böse sein. Ja, das ist so ein Schutz letztendlich auch. Ja, so ein bisschen. Und das hat man ja ganz arg oft, wenn Kinder dann erwischt werden mit irgendwas, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind oder wirklich wissen, sie haben jetzt echt Bockmist gemacht, dass sie dann einem ins Gesicht lachen. Aber es ist wirklich nur ein Selbstschutz. Ja, tun mir nichts. Ja. Ne? Das ist so dieses, jetzt wenn man so ein bisschen auf die Natur geht einfach oder die Evolution geht. Und trotzdem kann man natürlich trotzdem einwirken und sagen, du, mich ärgert das jetzt und ich möchte jetzt, dass du damit aufhörst. Ja, weil. Und dann halt einfach auch vielleicht je nach Alter des Kindes wieder erklären, warum. Wir sind gerade in der Warum-Phase angekommen. Also wenn meine Tochter irgendwas macht, dann kannst du bitte damit aufhören. Warum?
Okay.
Ja, warum? Ja. Okay, es kann kaputt gehen. Ja, schau mal, jetzt ist hier alles am Boden. Und dann müssen wir das zusammen aufwischen und so. Also es ist wirklich Arbeit und es ist wirklich Investition, sich da wirklich auf Augenhöhe dann mit dem Kind in Beziehung zu gehen, sich auf Kind einzulassen. Aber ich bin überzeugt davon, wenn man das oft genug tut, ne, wir hatten es ja vorhin, immer ist es nicht möglich, aber wenn man das, wenn es so ein bisschen die Regel ist und Ausnahmen gibt es immer, dass man das Kind da wirklich ganz arg bestärkt und auch bestärkt Grenzen erfahren und kennenzulernen und die dann letztendlich auch irgendwann akzeptiert.
Ja, ja. Ja, das wäre auch so eine weitere Frage von mir gewesen. Wie kann ich meinem Kind dieses Nein verdeutlichen, dass er wirklich Dinge nicht tun soll, wo mir einfach wichtig sind, wie zum Beispiel auch seinen Bruder zu hauen oder der Katze am Schwanz zu ziehen oder. Dass er es wirklich auch versteht, ohne dass ich laut werde oder ihn in sein Zimmer schicken muss. Also das finde ich auch echt eine Herausforderung, weil bei manchen Dingen da denke ich mir, er weiß es, aber da kommt halt auch wieder so diese Ausprobiersituation, wie du es jetzt genannt hast, dass er halt wahrscheinlich wieder eine Reaktion von uns möchte und gerade wenn er seinen Bruder umschubst, wenn der gerade da sitzt und sich beschäftigt, dann weiß er, er bekommt einfach diese Aufmerksamkeit kurz, weil wir das echt nicht gut finden und ihn dann, ja, ich sag's ganz ehrlich, zusammenscheißen und sagen, du, das geht nicht und du sollst deinem Bruder nicht wehtun. Wir erklären es ihm natürlich dann schon. Aber nach dem 10. Mal, da ärgert es einen als Eltern dann so. Und da denkt man sich, hey, wie oft musst du das noch sagen, um dass es hängen bleibt bei dem Kind?
Ja, verstehe ich auch total. Also mein Tipp ist da einfach dieses Nein, also das Wort Nein, nicht so inflationär zu benutzen, weil irgendwann nutzt sich es einfach ab, ja, sondern wirklich Nein, nur bei wirklich wichtigen Dingen. Also Katze am Schwanz ziehen ist ein definitives Nein. Wir haben auch eine Katze und Katze am Schwanz ziehen ist ein definitives Nein, ja. Und dann gibt es andere Neins, die ich im Kopf habe, wo ich denke, ich versuche es einfach mal positiver zu formulieren. Also statt Nein, mach das nicht, eher ein mach es doch so und so. Ja?
Okay.
Also wirf es nicht auf den Boden, da ist es nicht auch dabei, sondern lass es bitte auf dem Tisch stehen. Also dem Kind gleich eine Handlungsanweisung mit an die Hand zu geben, weil mit einem Nein, mach das nicht, okay, dann ist so dieses Fragezeichen, was mache ich denn stattdessen? Ja, das kann ich noch nicht, da brauche ich dich nochmal dazu. Sondern gleich eine Handlungsanweisung mitzugeben, mach so und so, ja, also um das Positive formulieren und das manchmal auch mit der Ja-Umgebung schaffen. Und dann gibt es einfach definitive Neins und das mache ich bei meiner Tochter auch so, es gibt ein paar Neins, die sind einfach Nein und Katze am Schwanz ziehen ist einfach so ein Nein und Bruder schubsen halt auch und da kann man sicherlich auch dann mal gucken, warum macht er das denn? Ja, klar, diese Aufmerksamkeit von Mama und Papa, aber sicherlich auch Konkurrenz, Eifersucht.
Ja, klar.
Da steckt ja ein Bedürfnis dahinter. Also hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis dahinter. Und das dann vielleicht umzuleiten. Ja? Und auch wirklich, ich glaube, wichtig ist in dem Moment, oder nicht in dem Moment, aber so generell, einfach zu gucken und zu sagen, hey, ich habe das jetzt gesehen und ich habe, für mich sieht es so aus, als wärst du gerade wütend auf deinen Bruder oder er hat irgendwas gemacht, was dir nicht gepasst hat. Was können wir zusammen machen oder wie kann ich dir helfen? Es klingt abstrakt, kannst du mit Zweijährigen so nicht besprechen, ja, aber einfach so als Gedankengang, was können wir zusammen machen, damit es dir jetzt besser geht, damit du deinen Bruder jetzt nicht schubsen musst, ja? Wenn du die Aufmerksamkeit von mir brauchst, komm her und sag, ich brauche gerade eine Umarmung, ja? Wenn dein Bruder mit dem Ding spielt, die dir eigentlich gehören, lass uns da eine Lösung finden. Also, dass man einfach versucht, gar nicht das Kind in so eine Situation reinkommen zu lassen, aber wenn so Situationen schon da sind, dann gibt es einfach so ein paar Neins, die sind definitiv und die müssen auch klar dann formuliert sein. Ja, also dieses, Mami wünscht sich und ich hätte gerne und es wäre besser und schöner und ich würde mich freuen, dass. Nee, nein, siehst die Katze nicht am Schwanz. Ja?
Okay.
Und wenn es halt nur so ein paar Neins sind, dann sind die auch einfach gültiger, als wenn man ständig die ganze Zeit nein sagt. Und mir ist das aufgefallen, als sie angefangen hat zu laufen, dass sie einfach an verschiedene Sachen hingelaufen ist und so. Und ich irgendwie versucht, weil die ganze Zeit, nein, da nicht, nein, lass das, nein. Ja, und da dachte ich mir irgendwann mal, ich kann mich selber nicht mehr hören. Ich finde es ganz furchtbar, dass mein Kind eigentlich nur Neins hört.
Ja,
und habe dann eben versucht, die Dinge so hinzu, also ein paar Sachen wegzuräumen, dass sie da gar nicht in die Verlegenheit kommt und das ein bisschen positiver zu formulieren. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, okay, sie nimmt es auch an oder auch nicht, probiert sich aus und so. Aber wenn dann wirklich ein kategorisches, definitives Nein kommt, ein klares, dann kann sie damit auch umgehen.
Okay, ja.
Und das besser akzeptieren. Ja, weil sie sich so abnutzt einfach.
Das finde ich auch einen guten Tipp. Ist natürlich, sag ich mal, noch mal mehr Aufwand für uns als Eltern. Ja. Werden sich jetzt bestimmt auch viele andere denken. Aber Kinder aufwachsen zu lassen, ist einfach, finde ich, krass. Also es ist viel, da steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter und auch ganz arg viel Arbeit so an einem selber vor allem.
Total. Also
was stört einen? Eigentlich das, was einen so selber dann irgendwie triggert in Situationen oder wie ich es vorhin auch gesagt habe mit, ja, wenn er dann was auf den Boden wirft. Ja, du erzählst es natürlich aus einer ganz anderen Sicht, weil du dann eine ganz andere Sicht auf die Dinge hast und ich glaube, das müssen wir uns als Eltern auch wieder dann so ein bisschen zurückrufen und so ein bisschen aus den Augen einfach der Kinder wirklich schauen, aber das ist immer so ein platter Spruch, den man immer so gehört hat, aber jetzt, wo ich in der Rolle bin, sehe ich das nochmal ganz anders, weil ich mir da auch denke, okay, was steckt dahinter oder warum machst du das? Und ja, manches kann man dann schon irgendwie so ein bisschen rauslesen und denkt sich, ah ja, das könnte sein.
Ja. Also es ist tatsächlich, also ich bin ja jetzt auch Mama und ich war da vorher lange Pädagogin und bin sie immer noch, aber ich bin ja jetzt dann auch Mama und ich komme schon auch an meine Grenzen, ja, ich komme auch an meine eigenen Trigger-Dinger, ja, und das stellen wir auch als Paar fest, mein Mann und ich. Es gibt einfach Dinge, die triggern mich mehr als ihn und umgekehrt.
Genau.
Ja, da versuchen wir dann einfach, also beim Essen zum Beispiel, triggert es mein Mann ganz arg, wenn sie mit dem Essen spielt oder irgendwie mit einem Frischkäsematsch oder so. Es triggert ihn viel, viel mehr als mich. Und ich habe halt andere Dinge, die mich triggern und dann versuchen wir halt, dann bin halt ich mehr beim Essen. Wir sitzen dann schon am Tisch, aber ich bin halt dann eher diejenige, die präsent ist mit ihr. So, also dass man sich da einfach auch, aber es ist tatsächlich wichtig und ich glaube, es bleibt auch gar nicht aus, sich mit seiner eigenen Persönlichkeit nochmal zu beschäftigen, wenn man dann ein Kind hat.
Ja.
Und ich lerne auch ganz, ganz viel durch mein Kind, auch nochmal mich ganz anders kennen. Also Mama sein und Papa sein ist echt nichts für Weicheier, also es ist nicht krass manchmal. Und Klar, also man kann, muss sich für sich entscheiden, welchen Weg gehe ich mit meinem Kind. Ja? Mhm. Und wenn ich mich für einen sehr autoritären Weg entscheide, dann ist er an der einen oder anderen Stelle sicher leichter. Ja? Weil ich sage was und das Kind hat zu gehorchen und wenn es nicht gehorcht, dann gibt es halt einfach eine Strafe. So, ja? Damit kann ich viele Situationen sicherlich im Keim ersticken. Die Frage ist halt aber wirklich, möchte ich das? Möchte ich so mit meinem Kind umgehen? Möchte ich so, dass man mit mir umgeht? Also das ist eine Frage, die ich mir ganz oft stelle. Wie möchte ich, dass man mit mir umgeht. Also möchte ich auch so, dass ich so mit meinem Kind umgehe. Und es ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Es ist jeden Tag, klappt es mal besser und mal weniger besser. Also nur weil ich es in der Theorie mehr verankert habe, sage ich jetzt mal, heißt es nicht, dass es mir jeden Tag super easy leicht fällt und wir hier durch die Autonomiephase rumtänzeln. Gar nicht, sondern auch ich komme an meine Grenze, auch ich brauche meine Pause, auch ich muss durchatmen. Auch ich habe Abende, wo ich denke, okay, hätte ich mal das in meinem Buch gelesen. Ich weiß halt bestimmt nicht die Mama des Jahres. Ja, und darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, es ist so eine Haltung, die man hat. Und dann passiert schon ganz viel intrinsisch. Ja? Diese, also Bedürfnisorientierung ist ja auch kein Erziehungsstil im Sinne von, da macht man jetzt Lehrbuchhaltung, sondern für mich ist es eine Haltung, wie ich mit Menschen umgehen möchte. Wie wertschätzen, wie aufmerksam, wie höre ich zu. Ja, und ja. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, auch wenn es der anstrengendere Weg ist, da glaube ich auch überzeugt davon, dass es anstrengend ist an der einen oder anderen Stelle, ist es aber der Effekt, also der gewinnbringende Weg im Sinne von, ich stärke mein Kind dadurch, ich gebe meinem Kind ein gutes, gesichertes, liebevolles Fundament einfach mit.
Definitiv. Richtig schön. Doch, ich finde, da hast du uns schon viele Tipps an die Hand gegeben und ich kann auch wirklich nur euer Buch von ganzem Herzen empfehlen, weil ich finde, es ist so einfach zu lesen. Wir machen das wirklich immer so als Abendritual, mein Mann und ich, dass wir uns auf die Couch setzen und es gemeinsam lesen. Wir haben das echt schon in der Schwangerschaft so angefangen und deswegen, das ist so schön, das ist irgendwie unsere gemeinsame Zeit.
Ach, das freut mich sehr.
Ja, das ist echt total cool.
Und ja, das freut mich sehr, weil wir wollten nie irgendwie jetzt mit erhobenem Zeigefinger dastehen und sagen, so, wir haben jetzt hier das Allheilmittel und wenn du es so machst, dann funktioniert es, sondern uns war einfach wichtig, Impulse an die Hand zu geben, wirklich so ein bisschen Hilfestellung zu geben. Uns war auch ganz wichtig, am Anfang des Buches so ein bisschen auch nochmal zu erklären oder nochmal die Eltern einzuladen, nochmal so ein bisschen hinzugucken, was ist die Autonomiephase? Ja, sie ist anstrengend für alle Beteiligten, im Übrigen auch fürs Kind. Ja, also das Kind leistet in dieser Phase auch unfassbar viel, geht durch ganz viele Emotionen, also es ist nicht nur für uns anstrengend. Aber was ist es denn einfach? Und ich denke, wenn man so ein bisschen schon den Begriff ändert von Trotzphase zur Autonomiephase, dann kann man da auch ganz viel Wertvolles draus sehen. Weil weg von diesen ganzen Wutanfällen, wir haben jetzt viel über anstrengende Dinge gesprochen. Mhm. Ja. Ich finde zum Beispiel auch total spannend zu beobachten, was mein Kind selber machen möchte oder selber kann oder wie viel Ehrgeiz sie dann auch hat, um dass irgendwas funktioniert und welche Ausdauer dieses kleine Wesen da schon oder was sie gerne selber machen möchte, dieser unbändige Ehrgeiz, das fasziniert mich total. Und da, also das sind halt die schönen Seiten, ja. Also Autonomiephase ist nicht nur anstrengend und schwierig, sondern Autonomiephase, wenn man sich darauf einlässt, ist wirklich einfach, ja, mein Kind wird autonom, es entdeckt den eigenen Willen, aber es entdeckt halt auch ganz viel eigene Stärke, eigene Persönlichkeit und boah, wie toll ist das denn? Ja, aus einem hilflosen Baby wird jetzt plötzlich eine eigenständige Persönlichkeit und ich darf sie dadurch dabei begleiten. Also das ist auch eine schöne Phase.
Das stimmt. Wir haben gestern auch total gestaunt, oder mein Mann auch, weil der kriegt ja immer nicht so mit. Also dann gesehen habe, unser Kleiner mit 2 Jahren, der zieht sich jetzt selbstständig seine Hausschuhe an und aus. Fand er dann auch total cool. Oder holt sich seine Jacke, zieht die sich an, kann das sogar mit dem Reißverschluss. Da hat er auch Bauklötzchen gestaunt, weil er gesagt hat, krass, wann ist das passiert, so nach dem Motto.
Genau.
Und ja, das
die
stimmt
Frage
schon.
Stellen wir uns auch.
Ja, ja. Da muss man manchmal vielleicht auch in dieser anstrengenden Phase nochmal als Eltern so ein bisschen sich wieder auf diese positiven Dinge zurückholen.
Total.
Ja, und sich sagen, okay, es ist anstrengend, wie du sagst, aber es ist auch cool. Es ist auch wirklich sehr, sehr schön. Ja.
Genau. Und vielleicht hilft es auch, wenn man am Abend dann einfach auch gerade, wenn so ein Tag sehr anstrengend ist, einfach mal so ein bisschen nochmal Revue passieren lässt, wie war denn der Tag? Und diese anstrengenden Phasen, sage ich jetzt mal, der Wutanfall im Supermarkt ist natürlich präsenter, als Kind zieht sich das erste Mal selber die Schuhe an. So, ne? Aber wenn man so Revue passieren lässt, dann bin ich mir sicher, dass die schönen Dinge oder die positiven Dinge, was das Kind alleine schon geschafft hat, einfach überwiegen oft an vielen Tagen. Ja. Aber man ist ja immer so, ne, dass das, was anstrengend ist, ist präsenter, ja.
Ja, ja. Leider.
Leider, ja. Aber man sich da vielleicht selber mal so ein bisschen abends irgendwie noch ein paar Minuten nimmt und sagt, so, was ist denn gut gelaufen eigentlich? Wird man auf ganz viele Punkte kommen. Ja. Und mir ist es so wichtig, einfach dieses Verständnis fürs Kind zu haben, ja. Was passiert gerade in meinem Kind? Oder wenn ich es aus der Kita abhole und noch einkaufen gehe und dann passiert dieser berühmte Wutanfall im Supermarkt. Ich habe vielleicht auch einen stressigen Tag nach der Arbeit, aber wenn ich mal so überlege, was dieses Kind den ganzen Tag geleistet hat, wie oft sie schon kooperieren musste an diesem Tag in der Kita mit anderen Kindern, mit den Erzieher und Erzieherinnen, wie fremdbestimmt sie da letztendlich auch irgendwo war. Und jetzt hat sie einfach Feierabend und jetzt muss sie auch noch einkaufen gehen und muss nochmal kooperieren. Ja. Ich meine, wow, bin ich manchmal schon gestresst, wenn ich nach der Arbeit noch irgendwas tun muss.
Ja.
Aber wie muss es einer Zweijährigen gehen oder einer Dreijährigen, die das vielleicht noch nicht so selbst regulieren kann? Und das ist uns ganz, ganz wichtig auch mit dem Buch gewesen, einfach nochmal so ein bisschen für Verständnis zu werben, fürs Kind, dass eben ja auch das Kind gerade anstrengende Phase hat und es eben nicht macht, um bewusst jetzt trotzig uns zu provozieren, sondern im Gegenteil, die brauchen uns da ganz, ganz arg, dass wir sie da einfach gut durchbegleiten, also liebevoll durch die Trotzphase begleiten, ja.
Ja, und da habt ihr auch immer wieder so Situationen beschrieben in dem Buch und das finde ich einfach so hilfreich, weil da kann man sich dann nochmal viel besser vorstellen und denkt sich, aha, ach so, so ist es dann oder so könnte es sein. Ja, kommt man manchmal selber, finde ich, nicht drauf, obwohl es so naheliegend ist. Wie du sagst, nach einem anstrengenden Tag hat man manchmal selber keinen Bock, irgendwas noch zu machen, was man vielleicht am Morgen noch vorhatte. Ja, so ist bei den Kleinen natürlich dann auch.
Ja, genau.
Richtig cool.
Und uns war es da eben wichtig, verschiedene Alltagsszenarien einfach mal durchzuspielen. Ich sag mal, so ein paar klassische Szenen, die im Alltag durch den Tag einfach passieren können. Und das, was wir geben, sind einfach nur Impulse, Hilfestellungen, Ideen, also wie so eine Schatzkiste, wo man dann einfach drin wühlen kann und gucken kann, oh, das könnte ich mal versuchen, hat funktioniert, juhu, hat nicht funktioniert, nehme ich mir das nächste raus oder probiere es morgen einfach aus, weil vielleicht klappt es morgen oder nächste Woche.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Möchtest du noch einmal sagen, wo findet man das Buch?
Überall im Buchhandel.
Überall im Buchhandel.
Ach, ja, genau. Mega. Also tatsächlich überall, also beim großen A, aber auch in kleineren Buchhandlungen. Man kann es, wenn man es signiert haben möchte von uns, über die Pebbles-Seite, also www.pebbles-pädagogik.de, das ist unsere Seite. Da kann man es dann signiert bestellen.
Ach, richtig cool.
Und ansonsten überall, wo es Bücher gibt.
Perfekt. Ich werde es auf jeden Fall auch in die Shownotes packen und auch alle Infos zu euch in die Shownotes mit rein. Packen, sodass die Hörerinnen und Hörer auch alle Informationen zu euch an der Hand haben.
Ja, super. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir für das tolle Gespräch. Ich freue mich sehr, ganz arg, dass du hier mit im Podcast warst.
Ja, ich freue mich auch über die Möglichkeit. Danke für das tolle Gespräch.
Ja, und ich schicke der Lisa hiermit ganz liebe Grüße noch raus.
Ich auch. Also ja, das ist mir ganz wichtig, auch nochmal zu betonen. Ich habe es nicht alleine geschrieben, dieses Buch, sondern ich habe es mit der Lisa zusammen geschrieben. Und wir haben einfach unsere Erfahrungen, Expertisen, die wir einfach über die vielen Jahre, die wir im Kita-Bereich gearbeitet haben, mit dieser Altersgruppe einfach in dieses Buch geworfen. Und war auch eine ganz tolle Zusammenarbeit und hat uns auch Spaß gemacht. Und ja,
richtig schön. Ist auf jeden Fall eine tolle kleine Schatzkiste geworden, kann man wirklich so sagen.
Doch. Vielen Dank, freut mich.
Danke dir.
Gut, danke dir.